Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Guten Morgen, meine lieben Nabellauschenden. Oder falls für euch kein Morgen ist gerade, dann entweder was immer es für eine Tageszeit ist. Ihr könnt natürlich auch warten, bis wieder Morgen ist. Falls ihr es nicht wollt, steht euch anheim, kurz nochmal euch ins Bett zu legen und mit einem kurzen Morgenritual einen Morgen zu simulieren, was immer euch dabei jetzt auch eure Morgenrituale von ausgiebigen Kratzen an schönen Stellen oder anderen Dingen. Das müsst ihr selber wissen. So, es gibt eigentlich Spektakuläres zu berichten. Das gab es schon gestern, aber die Luft ist ein bisschen raus. Diese Begeisterung, mit der ich in den letzten Wochen jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber gefühlt jeden Tag, einen Podcast rausgehauen habe, die ist etwas abgeflaut. Das ist auch dieses Urlaubsgefühl. So langsam legt es sich wieder. Noch innerlich schon wieder darauf eingestellt, nach Köln zurückzukehren, wo es dann alles grau und stinkig und hässlich ist. Das hatte ich ja schon öfter in diesem Podcast gemacht. Und jetzt gehe ich aber nochmal raus hier in den Garten. Es ist nass. Ich habe neulich im Radio erfahren, mit dem Wetter, das liegt daran, wo der Wind herkommt im April. Es ist nicht so, dass man das nicht schon vorher wusste. Das hat man alles in der Schule gelernt, weswegen das mit dem wechselhaften Aprilwetter. Weil es dort in den nördlichen Regionen noch sehr kalt sein kann. Skandinavien, in den südlichen Regionen, Mittelmeer schon sehr warm. Und je nachdem, wo dann so allgemein der Wind herweht, haben wir entweder warmes oder heißes Wetter. Vorgestern war es nochmal richtig fies kalt. Morgen, übermorgen soll es dann sommerlich werden. Ich habe allerdings auch gehört, in Portugal wäre es auch gerade kalt. Vielleicht kam also auch der Wind gestern aus Portugal. Dann nützt uns das gar nichts mit Norden und Süden. Auf jeden Fall zu erkennen ist die rause Luft daran, dass ich, als ich gestern früh, kurz bevor wir, wo sind wir eigentlich gestern hingefahren, irgendwas wollten wir unternehmen. Ich wollte gestern irgendwas mit meinen Eltern unternehmen, irgendwas Schönes, und dann bin ich doch nur beim Hosenkauf gelandet, was definitiv eins der am wenigsten schönen Dinge ist, die ich mache. Selbst wenn ich die Hosen geschenkt bekomme, würde ich doch so viele andere Dinge lieber machen, als Hosen zu kaufen. Es ist furchtbar, ich hasse das. Aber jetzt habe ich wieder zwei Hosen, die zwar nicht wirklich bequem sind, aber davon, dass ich bequeme Hosen finde, ohne mich operieren zu lassen vorher. Und das ist jetzt kein Witz, das ist absolut leider eine ziemlich traurige Realität, dass ich, sollte ich jemals wieder nach dem zumindest aktuellen Hosenmodenschnitt gemessen wieder Hosen kaufen wollen, die mir nicht nur irgendwie gerade so passen, sondern auch bequem sind oder zumindest keine Schmerzen verursachen, muss ich mich einer unangenehmen, unnötigen, weil harmlosen, aber halt trotzdem sehr schmerzhaften und medizinisch unnötigen Operationen unterziehen. Und ich bin jetzt langsam so weit, dass ich das wahrscheinlich dieses Jahr noch mache, weil ich wirklich genug habe davon. Es reicht einfach. So weit bin ich schon. Naja, auf jeden Fall, kurz bevor wir gestern aufgebrochen sind, hat mich der Weg dahin geführt, wo ich eigentlich sonst jeden Morgen nach dem Frühstück mit der Tasse Kaffee, so wie jetzt auch, zweite Tasse Kaffee, diesmal auch wieder mit Koffein, heute irgendwie notwendiger als sonst, führt mich der Weg in den Garten an dem alten Vogelhäuschen vorbei. Und ich konnte gestern Spektakuläres feststellen. Das Undenkbare konnte gedacht werden. Das Unsagbare gesagt. Das Unvorstellbare konnte sich vorgestellt werden. Das Ungeschehbare ist geschehen und wurde trotzdem leider nicht sofort kommentiert, sondern stattdessen bin ich halt Hosen kaufen gegangen und komme jetzt damit erst heute, einen Tag später, dazu, der Welt zu verkünden, die Nuss ist fort. Die Nuss ist fort. Die Nuss ist weg. Sie ist verschwunden. Sie hat sich aufgelöst. Ich hatte ja in den an Ostern, dann nach dem Ausbleiben des Osterwunders, also dem Verschwinden der Nuss aus dem leeren Vogelhäuschen, weil ich gehofft hatte, dass die Eichhörnchen nochmal wiederkämen. Aber von einer einzelnen Nuss lässt sich natürlich auch kein noch so totes Eichhörnchen anlocken. Aber das wäre halt dann auch das Wunder gewesen. Ist nicht passiert. Da habe ich einfach Vogelfutter draufgestreut. In der ganz richtigen Annahme, dass die größeren Vögel etwas Schwierigkeiten haben mit diesen kleinen Vogelniströhren, die bei uns in den Bäumen hängen. Da gehen die Spatzen und die Meisen und andere kleinen Vögel mit großer Begeisterung dran. Wir waren gerade wieder beim Frühstückstisch damit beschäftigt, den Spatzen zuzuschauen, wie die sich gegenseitig so ein bisschen bekämpfen, um den besten Platz zu kriegen. Oder brav abwarten, bis einer fertig ist und dann kommt der nächste Spatz dran. Und wehe, ein Spatz kommt zu früh, dann wird der Rüde verjagt. Es gibt sowas wie Knödelneid unter den Spatzen, nämlich die Meisenknödel, die dann ironischerweise von den Spatzen besonders geliebt werden. Aber größere Vögel wie Stare, Tauben, ja gut, Tauben sind ohnehin gut im Futter, und Rabenvögel kommen da nicht richtig ran. Die haben da Schwierigkeiten. Und dieses andere Vogelhaus hier, das auf der anderen Seite vom Haus im Garten steht, so ein altes Holzvogelhaus, das eigentlich nicht mehr benutzt wird, weil es da halt reinregnen kann und es nicht so, einfach nicht so drollig aussieht. Da hatte ich die Nuss reingelegt. Wirklich nur aus einer totalen Laune heraus, weil halt im Gras eine einsame Nuss herumlag und ich mir nicht erklären konnte, wo die herkam, habe ich sie, nachdem ich sie aufgehoben hatte, statt sie wieder ins Gras zu werfen, hatte ich sie in dieses Vogelhäuschen gelegt und dachte, schauen wir mal, was passiert. Ich hatte keine Ahnung, dass sich da so etwas draus entwickeln würde. Und nachdem also nichts passiert war, weil die Eichhörnchen alle schon vor Jahren, also wir hatten hier mehrere und die wurden alle vor Jahren, drei Stück, waren es wohl von einem Raubvogel gekillt. Ein Eichhörnchen-Massaker hat hier vor unseren Toren stattgefunden. Draußen auf dem Acker lagen die, aufgebahrt regelrecht von dem wahrscheinlich ein Habicht. Hier sind viele Habichte in der Gegend. Und die fressen ja dann nur die Innereien, die Leber. Eichhörnchenleber gilt als Delikatesse. Eine Fuchsleber jedoch, habe ich gelernt, aus dem königlich bayerischen Amtsgericht, kann als Abführmittel benutzt werden. Nun gut, vielleicht Eichhörnchenleber nicht, zumindest nicht, wenn man ein Habicht ist. Auf jeden Fall sind die Eichhörnchen seitdem verschwunden, das ist traurig. Und nachdem ich dann da das Vogelfutter drauf gestreut habe, ist es eigentlich interessant, was ich erzähle? Eigentlich nicht, oder? Macht nichts, ich erzähle es trotzdem. Konnten wir dann tatsächlich beobachten, wie da größere Vögel dran gingen. Unter anderem eine kleine Schar, ja, was waren es? Dohlen, Raben, Saatkrähen. Also für Raben oder Krähen waren sie nicht groß genug. Aber es waren definitiv Rabenvögel, die dann hier, wie werden es gewesen sein, vier werden es gewesen sein, ja, die sich dann da hier gütlich getan haben. War auch nur einmal und danach waren sie weg. Entschuldigung, die Nase ist verstopft und hier im Garten kann man so schön einfach in die Landschaft blasen. Da muss man sich nicht um gutes Benehmen kümmern, es sei denn, es hören Leute zu, nämlich ihr. Tja, Pech gehabt. Weil ich mich nämlich trotzdem nicht drum kümmere, um das gute Benehmen. Und als ich da gestern gesehen habe, dass die Nuss weg war, weil auch die Körner mittlerweile alle ziemlich wegverputzt sind, ist mir aufgefallen, die Nuss ist nicht mehr zu sehen. Ich habe dann nochmal ein bisschen durchgewühlt durch das Häuschen, ob sie sich in irgendeiner Ecke versteckt. Nein, die Nuss ist weg. Und ich dachte mir, das siehst du mal, man muss einfach nur noch mehr, das ist wie die Werbung, etwas einzeln allein. Das kommt nicht, aber wenn man da noch die Werbung darum anhäuft, nämlich kleinere Körner, einfach ganz normales Vogelfutter, und dann kommen Vögel, die auch feinschmeckermäßig mit der Nuss etwas anfangen können. Und diese Nuss, weil Raben, dachte ich mir, werden das wahrscheinlich geschafft haben. so eine Nuss, die ist ja ungeknackt gewesen, irgendwie zu knacken, entweder mit starken Schnäbeln oder mit Hilfe eines selbsterdachten Nussknackers. Raben gelten ja als sehr intelligent. Tja, habe ich gedacht. Denn leider hat sich herausgestellt, die Raben haben die Nuss verschmäht. Sie haben sie wahrscheinlich aufgehoben, fanden sie doof und haben sie einfach runtergeworfen. Die Nuss liegt hier direkt vor meinen Füßen im Gras. Also dort, wo ich sie auch aufgesammelt habe. Das ist gerecht, denn die Nuss hat jetzt wieder den Weg zurück dahin gefunden, wo sie herkommt. Das ist der Nuss wahrscheinlich auch lieber. Ich muss mir vorstellen, man ist so eine harmlose Nuss, so eine ganz normale, bürgerliche Nuss, denkt an nichts Böses, geht einfach nur seinem Nuss- oder ihrem Nussalltag nach, möchte unauffällig und unbemerkt ein einfaches Dasein führen und auf einmal wird man ins Rampenlicht gezerrt von irgendeinem schrecklichen Podcaster, der überhaupt nicht weiß, wie es ist, eine Nuss zu sein und sich um die Nussbedürfnisse überhaupt nicht kümmert, sondern die Nuss zu etwas stilisiert, was die Nuss nicht ist und die Nuss nicht will. Die wollte möglicherweise einfach nur da unten in diesem Gras liegen. Das ist ja kein richtiger Rasen hier. Also es ist schon offiziell ein Rasen, aber hier der Rasen im Gegensatz zum Beispiel zu dem Rasen in dem Nachbarsrechteck, schon fast ein Quadrat bei den Nachbarn, ist hier Sonnenblumen, Sauerampfer, Veilchen. Hier wachsen unglaublich viele Veilchen auf dem Gras. Sehr viel Moos, was im Sommer ganz gut ist. Das trocknet nicht so schnell aus. Löwenzahn, ein paar Schlüsselblumen haben ihren Weg vor Jahrzehnten auf mysteriöse Weise hierher gefunden. Was haben wir hier? Wilde Krokusse wachsen hier. Die aus irgendeinem verwilderte Krokusse, die aus irgendeinem Blumenkasten den Weg in den Garten gefunden haben. Also es ist hier wirklich, wie heißen denn diese blauen, langstieligen, hübschen Blumen mit diesen tropfenförmigen, traubenförmigen Köpfen, vergessen, auch die wachsen hier. Das ist also durchaus so eine Nuss, eine bescheidene Nuss, ein ansprechendes Umfeld. Ich finde es ja auch sehr schön. Ich mag den Garten wirklich sehr gerne, weil es eigentlich ein ziemlich wilder Garten ist. Da müssen nur hin und wieder mal die Grasmilben entfernt werden. Vor ein paar Jahren wurde das durch Vertikutieren gemacht, dann wird der Rasen so aufgerastert. Das ist gar nicht so gut, finde ich. Also es soll dem Rasen gut tun, aber ich fand, da war die Wiese, der Rasen hier in einem ziemlich desolaten Zustand. Jetzt mittlerweile werden die abgesaugt, die Grasmilben, und das scheint auch hervorragend zu funktionieren. Und das ist ganz gut, weil meine Mutter ist allergisch auf Grasmilben. Angeblich gehen die an uns andere nicht ran, was nicht stimmt. Ich kriege die Stiche im Sommer auch mit, aber wir anderen sind nicht allergisch und merken das daher nicht, dass wir von diesen lästigen Viechern gebissen werden. Naja, jetzt liegt sie da, die Nuss, wieder ihrem Bestimmungsort zugefügt und ist hoffentlich glücklich, denn ich lasse sie jetzt da liegen. Das war's, das Wunder ist nicht eingetreten. Ich werde mich jetzt nicht weiter hier in den Kreislauf der Natur einmischen. Schluss mit Nustig. Oh, der ist schlecht, den nehme ich als Titel. Ha. Ah ja. So. Ja, es war auch so ein bisschen man brauchte ein Ziel. The Road to Easter Sunday. Und danach war dann ja Ostern. Da konnte man, könnte man jetzt hier die kirchlichen Themen belassen. Hast du gedacht, von wegen. Denn erst nächster Sonntag ist dann hier schon wieder der weiße Sonntag. Und dann werden hier die Kinder in Anzüge gesteckt und weiße Kleider oder keine Ahnung, wie das heute aussieht, aber ich glaube immer noch. Und dann werden die, Moment, Entschuldigung. Ach, verdammt. Ich hätte vielleicht ein Taschentuch mitnehmen können. Aber wozu, wenn ich damit einfach nur hier den Sauerampfern das Moos düngen kann. Vielleicht treffe ich eine Milbe auf den Kopf, die dann ertrinkt. Das wäre gerecht, das wäre brutal. Brutales Milben aus Merzen durch Nasenrotz. Weil es ist die natürliche Art, die natürliche Milbenbekämpfung. Aber stell dir das vor, statt abzusaugen, muss hier ein Heer an GartenarbeiterInnen durch den Garten gehen und durch die Nase Rotz auf die Milben blasen. Das stelle ich mir sehr schön vor. Stelle ich mir martialisch vor. Das ist, stelle ich mir lästig vor, weil es ist ja schon schlimm genug, wenn der Rasen gemäht ist. Es ist so laut und man hat das Gefühl, da nicht in den Garten gehen zu können. Also wenn man ihn nicht selber gerade mäht, was ich nicht darf. Was ich eigentlich sehr schade finde, aber seitdem meine Eltern mittlerweile auch eine Gärtnerei damit beauftragen, die diesen wirklich ziemlich großen Rasen in Minutenschnelle abgemäht haben und auch gar nicht teuer sind, muss ich mich auch nicht mehr damit rumstreiten, dass ich doch auch mal den Rasen mähen könne, wenn ich hierher komme, weil normalerweise wenn ich im Sommer hierher komme, schafft es mein Vater immer noch im letzten Moment ganz schnell selber den Rasen zu mähen, damit ich der gemäht ist, wenn ich ankomme, weil ich das dann schöner finden soll, wenn ich hier vor diesem Kahlschlaggarten sitze und ich nicht mir die Arbeit machen muss. Dabei würde ich das, wie oft ich mir das gewünscht habe, hier im Garten was machen zu können. Andere Leute kommen nach Hause, das Erste, was passiert, ist, dass die eingespannt werden und den Rasen mähen müssen. Ich habe das immer als etwas ärgerlich empfunden, dass ich davon verschont bleiben musste. Naja, jetzt werden der Rasen wird mit so einem kleinen Rasentraktor gemäht und gleichzeitig abgesaugt. Na gut. Wo wollte ich hin? Kommunion. Das ist nämlich jetzt der Weiße Sonntag. Am Sonntag ist Kommunion. Jetzt haben wir zwar keine Kommunionkinder mehr in der Familie, also Kinder, die alt oder jung genug wären, nochmal zur Kommunion oder zum ersten Mal zur Kommunion zu müssen, aber natürlich, wie das ist, so auf dem Dorf, jeder kennt jeden und irgendwo sind immer Leute, die deren Kinder dann Mann, oh Mann, das ist aber heute auch hartnäckig, was sich da in der Nase ansammelt. Ich kriege garantiert wieder von Enervision Anmerkung der Redaktion, das könnte man auch rausschneiden können oder vielleicht mit Trennern versehen. Wenn ich hier vor mich hin denke und gleichzeitig rede, dann springe ich von einem Thema zum nächsten und dann wird gerne angemerkt, dass es sehr unzusammenhängend ist und ich soll das mit Trennern versehen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Weil ich ja auch unzusammenhängend denke und überhaupt nicht vorhabe, irgendwas zu sagen und nichts plane. Das mit der Kommunion ist mir jetzt zum Beispiel gerade erst eingefallen. Ich weiß also auch nicht, wenn ich da darüber rede, an welchen Stellen ich dann eine Pause machen müsste, um dann einen Trenner einfügen zu können. Das passiert einfach. Also da müsst ihr euch jetzt einfach, damit müsst ihr jetzt durch. Ich muss das ja hier auch. Die gleichen Bocksprünge, die mein Gehirn macht, um diese Gedanken hervorzubringen, die muss euer Gehirn machen, euer kollektives Gehirn, euer zuhörendes Gehirn, eure zuhörige Gehirne, um dem zu folgen. Das tut mir leid, was gelogen ist, aber da müsst ihr durch. So, keine Trenner. Was kommen wir denn da hin? Vielleicht sitze ich an irgendwelchen Stellen Kapitelmarken. Mittlerweile mache ich das auch nur noch, wenn ich Lust habe. Dann kann man da hinklicken. Aber wozu eigentlich? Egal. Auf jeden Fall müssen noch Kommunionkarten besorgt werden, damit man den Kindern Grüße schicken kann. Kommunion, das weiß ich noch, das war aufregend. Ich habe ja auch damals schon die Kirche, wie alt ist mal Kommunion, 9, dritte Klasse, ja. War ja für mich klar, was sich hinter der Kirche, also hinter dem Gottesdienst, hinter der Religion, dem Glauben dahinter befindet, nämlich nichts. Aber das davor war wichtig, das war mir klar. Es war ein Theaterstück. Ich habe den alles, was in der Kirche, Gottesdienst und so weiter, als eine große Inszenierung betrachtet, ein Theaterstück. Und ab dem Moment, wo man zur Kommunion gehen durfte, das war dann ein Dürfen auch für mich, nicht müssen, sondern ein Dürfen, durfte man eine andere Rolle übernehmen, nämlich bei der Rolle der Erwachsenen mitwirken. Vorher war man so Kinderstatist, saß man halt da so rum, musste brav sein, durfte zuhören, aber durfte nicht mitmachen. Nun war man vom reinen Statisten zum Mitwirkenden, zu einem schon fast schon Schauspieler aufgestiegen. Und das war spannend, weil sich mit so einer Kommunion, zum dem Fassen der Hostie, auch wirklich viele Regeln und Rituale verbinden. Es war eine Rolle, die man einstudieren musste, wie man da vorgeht, wie man die Hand hält, um dieses runde Ding entgegenzunehmen, mit welcher Hand man das dann aus der anderen Hand nimmt und auf die Zunge legt, mit welchem gemessenen Schritt man dann zurückgeht. Das ist dann alles eine Rolle, die ich gewissenhaft und sehr ernst einstudiert habe, weil es eine Rolle war. Also da war der Schauspieler in mir gefragt. Und dann setzt man sich zurück an den Platz und dann, nee, man setzt sich nicht, sondern man kniet sich. Und dann wurde uns beigebracht, dann kniet man sich hin und muss dann die Gedanken sammeln, und das zeigt man, indem man nicht die Hände vor dem Gesicht faltet, sondern vors Gesicht hält, wie so eine Art Abschirmung. Das habe ich als Kind auch gemacht. Das würde ich heute als Erwachsener, wäre mir das etwas zu blöd, da zu knien und mein Gesicht in meine Hände legen, wie so eine Abschirmschüssel. Falls ihr da im Hintergrund ein Donnern hört, jetzt ist es gerade weg, ich höre das die ganze Zeit, falls ihr da so dumpfes Wummern hört, das ist kein Aufnahmefehler, ist auch kein Gewitter, das anzieht. Hier in der Nähe, also akustisch in der Nähe, so nah ist das nicht, es ist ein Geschützplatz. Da Bundeswehr, da werden, hoffe ich mal, Schießübungen gemacht. Dann hört man dieses dumpfe Wummern. Da wird irgendwas beschossen. Wir sind es gewohnt. Wir sind eh alles gewohnt hier. Naja. Und dann kniet man da und sinniert und betet. Und dann darf man sich dann irgendwann dann wieder hinsetzen, wenn man damit fertig ist. Ich glaube, es gab eine bestimmte Zeit, die ich dann einfach abgezählt hatte. Weil, was soll ich da denken? Das kriegt ja keiner mit, was ich denke. Das war mir zu dumm. Ich musste jetzt ja nur nach außen den Schein wahren, weil das ist das Schauspiel. Und es war halt aufregend, die erste Kommunion ab da. Das war ein wirklich wichtiges Ereignis, das war wichtig in mehrerlei Hinsicht, denn man hat dann zum ersten Mal auch einen Anzug getragen, zumindest ich. Und das war auch schon so, es war nicht bequem, es war nicht schön, es war eher unbequem. Ich glaube, es war sogar eine Art Pseudotrachtenanzug oder Lodendings, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht hatte ich einen normalen schwarzen Anzug. Aber man hat dann schon quasi so erstes Zeichen des Erwachsenenseins sich anlegen lassen. Und das war also auch eine Kostümierung, eine Verkleidung damals. Und natürlich auch ganz besonders wichtig das Kapital, das man an so einem Tag ansammelt. Sehr wichtig die Geschenke, das Geld. Ich erinnere mich bei den Geschenken an zwei Dinge. Das eine ist ein wirklich furchtbares Geschenk gewesen. Ein vergoldeter, also quasi vergoldet, nicht wirklich, also ein kitschiger vergoldeter Hund. Das war nicht Gold, das war auch kein Blattgold, das war halt so Goldlack. Ein scheußlicher Hund, ich glaube eine Art Basset oder Beagle oder irgend so ein Fantasietier, das lag da und war mit Goldlack überzogen, war so groß ungefähr wie heute meine Hand, als Kind dann etwas größer im Vergleich, und war abgrundtief scheußlich, und ich fand dieses Ding total klasse. Ich war 9 und stand auf so einem Quatsch. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand das toll. Irgendein wohlmeinender Erwachsener mit schlechtem Geschmack hat mir das geschenkt. Und ich erinnere mich bis heute daran. Und das andere war mein Fotoapparat. Ich habe meinen ersten Fotoapparat zur Kommunion bekommen. Das war keine Sucherkamera, das war einfach so eine, also, nee, doch, Quatsch, das war eine Sucherkamera, das war keine Spiegelreflexkamera, so. Das war eine, ich glaube, Kodak-Sucherkamera. Das weiß ich noch bis heute, weil dann, indem man den Film quasi verkehrt rum eingelegt hat, also schon richtig rum mit der zu belichtenden Seite nach vorne, wenn der Shutter geöffnet wird, aber anders als in allen anderen Kameras herum, die ich dann später hatte, und ganz toll mit dem roten, flachen Knopf, auf den man gedrückt hat, und vorne eine Einstellung am Objektiv, drei Stufen, nah, Leute weit weg und Landschaft. Ganz toll, ganz einfach, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass auf der anderen Seite des Objektivs auch Meterzahlen eingezeichnet waren, die man genauso einstellen konnte. Das hat mich da sehr gewurmt, dass ich bestimmt 2 Jahre lang oder wahrscheinlich ein Jahr oder vielleicht eine Woche, keine Ahnung, mir kam das ewig vor, nach dieser kindischen nah, weit und ganz weit weg Einstellung scharf gestellt habe, während ich das ja auch viel, viel präziser hätte machen können, was allerdings vorausgesetzt hätte, dass ich die Abstände hätte einschätzen können, was ich bis heute nicht kann. Na egal. Obwohl beim Fotografieren habe ich das immer ganz gut hingekriegt. Da hatte man irgendwann ein Gespür dafür entwickelt. Vielleicht hätte ich einfach nicht mit dem Fotografieren aufhören sollen. Naja. Auf jeden Fall waren das, warte mal, eine Kamera und zwei Filme dazu. Zwei. Ein 24er und ein 36er Film. Schwarz-Weiß. Also das gute Zeug. The good stuff. Schwarz-Weiß Film. Edel und vornehm. Natürlich ist die Verwandtschaft davon ausgegangen, dass ich da mindestens bis zur Firmung brauchen werde, um diese zwei Filme voll zu kriegen. Dass ich beide Filme innerhalb von 2 Tagen vollgeknipst habe, damit hat keiner gerechnet. Die waren alle für Bass erstaunt, wie viele Fotos ich an diesem einen Kommunionwochenende gemacht habe. Das muss man sich heute mal vorstellen. 24 und 36, ne? Und die waren in einem Wochenende voll. Das machst du heute mit dem Handy in 2 Minuten. Das war damals spektakulär. So ein Film mit 24 Bildern. Man hat ja schon 36er Filme ohnehin so gut wie nie gekauft. Weil so ein 24er hat ja schon meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger gebraucht, bis der voll wurde. Da hat man die tollsten Fotos gemacht, aber auf dem Film waren noch 2 Bilder frei. Also wurde der nicht zum Entwickeln gegeben. Das konnte Jahre dauern, bis sich eine Gelegenheit ergeben hat, dass diese letzten beiden Bilder fertig gemacht wurden. Und das letzte Bild war ja ohnehin dann immer nur so ein halbes oder dreiviertel Bild, weil man ja bis zum allerletzten den Film weiter gedreht hat und dann doch nochmal irgendwie geknipst hat. Also das letzte Gruppenbild hat immer der Onkel Eugen oder die Tante Emma ganz außen gefehlt. Ist aber wurscht, es wird ja gemacht. Ich habe tatsächlich immer die letzten 2 Bilder, hatte ich mir angewöhnt, irgendwas Experimentelles zu machen, weil ich nie sicher sein konnte, ob die tatsächlich was werden oder ob die abgeschnitten sind. Und auch das war revolutionär. Das war ein Akt, der war schon fast skandalös, von Verschwendung, von künstlerischer Verschwendung, das auch viele meiner Verwandten überhaupt nicht nachvollziehen konnten, aber gleichzeitig auch mit einer gewissen Bewunderung betrachtet haben. Ganz einfach, weil ich Kind war und Kind durfte sowas. Erwachsene hatten sich da anders zu verhalten, aber als Kind hatte man da eine gewisse Narrenfreiheit. Da wurde man für solche Dinge, da hörte das Wummern im Hintergrund, da war es wieder. Hammelburg, glaube ich, aus Hammelburg. Hammelburg ist der Truppenübungsplatz, oder? Der Drübel, der Truppenübungsplatz, nee, der ist woanders. Egal. Ja, und die Kamera war mein größtes Glück. Das war einfach fantastisch. Ja, das war die Kommunion. Und ich weiß noch, ja, das ist Wummer, aber die hören aber nicht auf. Mensch, was machen die heute? Wen beschießen diese Menschen? Ich hoffe nichts. Oder sich gegenseitig, oder wer weiß schon. Die Eichhörnchen, die sind schuld. Hier keine Eichhörnchen mehr sind. Der arme Habicht wurde umsonst verdächtigt. Wahrscheinlich waren es Soldaten, die mit Zielübungen auf Eichhörnchen geschossen haben. So sieht es einfach mal aus. Ich möchte ja ohnehin, nachdem ich neulich den Tod des Eichhörnchens in Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heilig-Geist-Hörnchen, mit Ostern gleichgestellt habe, möchte ich nicht in den Verdacht geraten, dass ich den Habicht mit irgendwem gleichsetze. Also in solche Schuldzuweisungen, die heute ja nun wirklich zu Recht ziemlich verpönt sind, oder zumindest unter einigermaßen vernünftig eingestellten Theologen und Theologinnen, möchte ich jetzt nicht auch noch auf den armen Habicht ausweiten, der ja nun wirklich nichts getan hat, was böse ist, und einfach nur seiner Natur entsprechend. Der Habicht kann nichts dafür, möchte ich mal klarstellen. Habicht? Bussard. Es war kein Habicht, es war ein Bussard. Oder? Doch, ja, Bussarde, nicht Habicht. Da habe ich vorhin, es waren wahrscheinlich ein, hier sind viele Bussarde auf jeden Fall. Habe ich vorhin Habicht gesagt? Das ist falsch. Ist ein Habicht überhaupt ein Raubvogel? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Dann kommt ja als nächstes, wenn man die Kommunion hinter sich gebracht hat, die Firmung. Das ist dann, glaube ich, so drei Jahre später. Und während ich die Kommunion noch als etwas Aufregendes empfunden habe, fand ich die Firmung eher lästig, unangenehm. Man hat auch nicht so viel geschenkt bekommen. Man hat dann, ich glaube, eine Uhr geschenkt bekommen. Es war also auch, es war einfach nicht mehr so spektakulär. Dann war ein Bischof da, der irgendwelche furchtbar intelligenten Worte gesagt hat. Hier war, mein Vater erinnert sich daran, dass bei der Firmung meiner Schwester der Bischof Scheel seine Predigt gehalten hat und das Ganze sehr theologisch, intellektuell. Der hat dann ständig über das Firmjahr gesprochen, und das ist, obwohl uns Franken ja nachgesagt wird, dass wir das rollende R, was möglicherweise tatsächlich stimmt, ich weiß es nicht, das gehört man selber nicht, also ich höre hier nie in Unterfranken ein rollendes R, weil ich glaube, in Unterfranken ist das auch einfach nicht so verbreitet, in Oberfranken wohl schon eher. Aber das Klischee hält sich, Franken rollen das R. Nur dummerweise hat der Bischof Scheel das R entweder nicht gerollt, oder so, dass man den Unterschied hätte merken können, oder wir haben einfach nicht darauf geachtet, dass der vielleicht sonst das R rollt. Und in dem Firmjahr, es war halt kein Firmjahr, sondern es war ein Firmjahr. Es war kein Jahr, es war ein Jahr im Vergleich zum Nein. Und es hat auch keiner verstanden, was er eigentlich damit ausdrücken wollte. Alles sind irgendwie, wenn sie nicht richtig zugehört haben, und das hat scheinbar keiner gemacht, entweder von einem Jahr ausgegangen, dass es dieses Jahr wäre der Firmung, auf das man sich, was weiß ich, was darauf hinarbeitet, oder vielleicht so Long Road to Firmung, oder keine Ahnung. Hat es keiner verstanden, während er von dem Ja, dem bekräftigenden, positiven irgendwas, ich weiß noch nicht mal mehr, ob man bei der Firmung irgendein Gelübde ablegen muss oder irgendein willst du gefirmt werden, dann hätte ich Nein gesagt, ganz ehrlich, weil ich fand's doof. Weil Firmung, ich bin ja auch schon immer jemand gewesen, als Kind sehr viel stärker noch als heute, der auf den Klang von Worten achtet. Also klar, dass das, beziehungsweise sich davon wahrscheinlich unterbewusst auch sehr stark beeinflussen lässt. Das ging bei mir als Kind so weit, dass ich Leute nicht mochte, wenn ihre Vornamen irgendwie einen komischen Klang hatten. Das war ganz eigenartig. Und das Wort Kommunion hatte einen schönen Klang. Kommunion, das klingt rund, das klingt golden. Vielleicht ist es die Form von dem blöden Hund, die Farbe von dem blöden Hund gewesen. Und ich glaube, das ist es, woran mich das Wort Kommunion erinnert. Der dumme Hund. Also es war rund, es war golden, es war irgendwie angenehm und schön. Es war irgendwie ein wohlklingendes Wort. Dagegen Firmung, da ist dieses R wieder drin, das rollende R drin. Ja, ich mochte ja auch Worte mit einem R schon. Deshalb nicht, weil ich als Kind das R nicht gut aussprechen konnte. Und weil wir hier eine Lehrerin hatten in der Grundschule, die berüchtigt war durch den Ausspruch: In Monaten, wo ein R drin ist, dürfen wir sich nicht auf den Boden setzen. Und das war immer sehr ärgerlich, wenn man sich halt in solchen Monaten mit einem R drin im Pausenhof irgendwo hingesetzt hat. Dann kam die sofort angewetzt und hat einen geschimpft. Ein geschimpft, weil in Monaten, wo ein R drin ist, dürfen wir sich nicht. Und das fanden wir halt unangenehm. Wenn man geschimpft wird als Kind, ist das unangenehm. Dabei hat sie ja nur recht gehabt. Das war man ja wirklich nicht, weil es einfach zu kalt ist und man sich dann was verkühlt. Aber dadurch waren Monate mit einem R drin für mich schon mal unsympathisch. Und der Konsonant R war unsympathisch. Und das Wort Firmung hatte auch einfach schon keinen schönen Klang. Kommunion, das klingt nach was Großartigem. Firmung, das klingt wie ein zweiter Anstrich. Man geht zur Kommunion, also nimmt dann teil an etwas, man ist dann aktiv beteiligt. Man ist dann Schauspieler, aber man wird gefirmt. Das ist, als ob man gebürstet wird oder gewaschen oder gestriegelt oder massiert oder man kriegt irgendeine Behandlung verpasst. Man wird gefirmt, und welches Kind wird gerne gefirmt? Das ist, als ob man wird gewaschen, man kriegt die Ohren gewaschen. Das mögen ja Kinder angeblich nicht. Also man wird eingecremt mit Sonnencreme. Das finden ja Kinder generell nicht schön, weil es lästig ist. Und da wird man gefirmt. Und gefirmt klingt nach Firnis. Das ist einfach nicht schön. Man wird gefirnist. Das ist wummern, ist aber echt stark. Ich habe keine Ahnung, ob man das in der Aufnahme hört. Aber hier wummert es wirklich die ganze Zeit. Aber die Vögel singen trotzdem weiter, die sind es gewohnt. Naja. Gewohnheit macht alles aus. Und deswegen war dann die Firmung einfach auch nicht mehr so schön. Das war auch nicht so eine große Veranstaltung, aber man muss trotzdem zum Firmunterricht gehen. Und das war eher lästig. Und dann war da halt auch ein Bischof. Das fand ich doof. Weißt du, unser Pfarrer, da hätte man sich ja auch einfach auch mal ein bisschen Quatsch machen können. Der hätte zwar auch geschimpft oder streng geguckt, aber es war halt unser Pfarrer. Der kannte da schon und wir kannten den. Und da war es auch nicht so schlimm, wenn der dann streng geschaut oder geschimpft hat. Damit konnte man umgehen. So ein Bischof dagegen macht das dann sehr offiziell. Das ist so ein Würdenträger, das ist eine Autoritätsperson. Und der hat da nach meinem Dafürhalten irgendwie nichts zu suchen gehabt. Das habe ich nicht als Ehre empfunden, sondern als Einmischung, als Eindringling von oberster Seite, schon fast von staatlicher Seite, aber zumindest von kirchenstaatlicher Seite, in eine Sache, die doch eigentlich nur mich und mein Bart was angeht, wie man ihn fragt und sagt, der Bart, der Firmbart. Ich glaube, der Firmbart war in meinem Fall auch mein Daufbart. Mein Opa? Nee, war nicht mein Opa. Mein Opa war zwar mein Taufpate, meine beiden Opas, aber der eine hat nicht mehr gelebt zu der Zeit, als ich gefirmt war. Und der andere war ja protestantisch, hätte also gar nicht gedurft wahrscheinlich zur Firmung. Keine Ahnung, ich weiß also nicht, wer mein Firmpate, mein Vater wahrscheinlich. Ich glaube ja. Aber das war, da hatte ein Bischof nichts zu suchen gehabt. Dagegen das Wort Konfirmation hat dann wieder einen ganz anderen Klang. Bei den Protestanten gibt es ja erst die Konfirmation, da ist man dann auch älter. Ich kenne auch einige, die sich da selbst dann entscheiden konnten, ob sie überhaupt zur Konfirmation gehen wollten und lieber stattdessen auf das Geld verzichtet haben, aus Überzeugung. Da brauchst du als Teenager schon auch eine Menge Überzeugung, um auf die Einnahmen zu verzichten, die man zur Konfirmation bekommt. Das ist ja nichts anderes als dann zur Kommunion. Und Konfirmation klingt nochmal etwas offizieller, etwas erwachsener, etwas, das hat durch das Aktion, durch diesen harten Klang mit dem T und hat schon etwas Maschinelles fast. Das ist nicht eine Maschine, das ist ein Vorgang auf jeden Fall. Deutlich mehr ein Vorgang als eine Kommunion, die eher eine Feier, eine Veranstaltung ist. Ja. So, hier wird es langsam frisch, denn irgendjemand klappert da hinter mir. Oh, da hinten wird wieder Holz gehackt. Und wenn da drüben auf der anderen Straßenseite Holz gehackt wird, dann fangen die auch gleich mit dem Sägen an oder mit dem Fräsen. Das ist die Familie, die tatsächlich, in der es jemanden gibt, der hobbymäßig gerne mit Kreissäge und Fräse arbeitet. Das kann auch sehr, sehr, sehr zermürbend sein für die Nachbarschaft. Aber scheinbar lässt man den gewähren. Wenn man also jetzt schon anfängt zu hacken, dann wäre es besser, ich ziehe mal so langsam das Weite. Außerdem hat meine Kaffeetasse scheinbar ein Loch gehabt. Es ist nichts mehr drin. Und außerdem ist der Kaffee kaputt. Er ist nämlich kalt. Das ist blöd. Das prangere ich an. So, das war's. Ihr habt jetzt gehört, was es zu hören gab. Die Nuss ist damit Geschichte. Ich werde sie ihrem zivilen Dasein überlassen. Ich werde den Holzhacker da drüben das Feld räumen und gehe jetzt rein, um mir noch eine Tasse Kaffee frisch und heiß zu holen. Und wünsche euch, was wünsche ich euch? Irgendwas Schönes, also einen guten Morgen, weil ihr seid ja jetzt gerade erst aufgestanden. So, in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.